Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen zu Daniel Kapitel 6. Wenn ihr keine Bibel da habt, dürft ihr euch gerne eine ausborgen. Hinten stehen welche. Wir wollen wieder ein ganzes Kapitel durchnehmen. Ist eins der Kapitel, die jedes Kind kennt, so wie David und Goliath. Ist in jeder Kinderbibel. Und das ist diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube oder Daniel in der Höhle des Löwen, könnten wir sagen. Und das ist sehr aktuell für uns. Denn Daniel ist nicht erst in die Höhle des Löwen gekommen, als er in die Löwengrube geworfen wurde. Er war das schon vorher als treuer Diener Gottes, genauso wie wir. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also wir leben in der Höhle des Löwen jeden Tag. Jeden Tag Versuchungen, Anfeindungen vielleicht. Babylon in der Bibel ist geistlich gesprochen für uns ein Bild für diese gottlose Welt, in der wir leben und deren Strom, der Mainstream, könnten wir sagen, gelenkt ist vom Widersacher. In Epheser 2 lesen wir das. Und dieser geistliche Konflikt, der ist real, sind wir jeden Tag, darin leben wir. Und im Epheser 2 heißt es auch, dass wir vor unserer Bekehrung gelebt haben, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der Geistesmacht, die in den Gott Ungehorsamen wirkt, bewusst oder unbewusst. Und jetzt sind wir Aussteiger aus dem System. Wir sind immer Mitläufer, wir ticken und wir denken anders. Wir leben hoffentlich auch anders. Wir sind in einem gewissen Sinn Außerirdische. Wir sind Himmelsbürger auf dem Weg nach Hause. Wir sind immer von dieser Welt, aber wir sind noch immer in dieser Welt und das verursacht eine gewisse Spannung. Und das Imperium schlägt zurück. Das erleben wir jeden Tag, Konflikte. In diesem Konflikt sind wir jeden Tag. Und Daniel ist ein wunderbares Buch. Daniel ist uns ein wunderbares Vorbild, wie wir als Gottes Volk, wie wir als Jesu Nachfolger leben können in dieser Höhle des Löwen Welt. Und wir können viel von ihm lernen. Ich meine, Daniel hat ja in einer hochinteressanten Zeit gelebt, in einer Zeit, wo viel Bewegung war. Ein Weltreich, das Babylonische Reich, ist gefallen und wurde erobert von dem anderen Weltreich, von dem abgelöst, dem Medo-Persischen Reich. An dem Punkt sind wir gerade in der Geschichte. Und wenn ihr euch erinnert, Daniel ist als junger Mann, vielleicht so mit 17 oder 18, da angetreten und hat nicht ganz freiwillig eine Karriere begonnen im Babylonischen Reich als Königsberater und hoher Regierungsbeamter. Und das ist jetzt schon lange Zeit her, jetzt ist er so in seinen 80ern oder vielleicht schon 90 Jahre alt. Und jetzt wird er von den medo-persischen Herrschern übernommen sozusagen. Und er wird wieder in eine verantwortungsvolle Position gesetzt. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, hat der Udo Jürgens gesungen, gell? Da konnte der Daniel nur drüber lachen. Was mit 66? Nee, der startet hier mit Ende 80 nochmal voll durch, nochmal neu durch. Und ich denke da an ein bekanntes Ehepaar aus Amerika. Nachdem sie offiziell in Rente gegangen sind, sind sie nochmal in die Mission gegangen, nach Russland und dann Ungarn. Und die sind jetzt auch schon wahrscheinlich um die 90 und sind noch immer aktiv für den Herrn unterwegs. Und es ist eine Lektion für uns in Daniel. Der Dienst hört nicht auf, wenn wir älter werden. Es gibt keine Rente im Reich Gottes. Es gibt keinen Ruhestand im Reich Gottes. So diese Idee, wenn mich die Firma in die Rente schickt, dann habe ich genug gearbeitet und dann wäre ich jetzt so die letzten 20, 30 Jahre meines Lebens so selbstsüchtig für mich leben und ich denke nur mehr an Urlaub und Reisen und die Beine hochzulegen. Ich bin nur noch ein Nehmer und kein Geber mehr. Hey, das ist total unbiblisch. Manche denken so, aber ich möchte euch sagen, bitte denkt nicht so. Wir brauchen euch, ihr Älteren. Wir brauchen euch als Leib Christi. Ihr habt wunderbare Dienstmöglichkeiten mit eurer Lebenserfahrung, auch als Papa oder Mama oder Oma oder Opa an der nächsten Generation. Also bitte zieht euch nicht zurück. Gott will euch gebrauchen. Lasst uns lesen im Vers 1. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Der war auch nicht mehr ganz frisch. Wir wissen nicht ganz genau, wer dieser Darius war. Es gab noch andere Dariusse. Es gibt zwei Theorien von bibeltreuen Auslegern. Die eine ist, dass Darius Gubaru war, der General der Perser, der Babel 539 vor Christus eingenommen hatte und dass dann der König Kyros der Große von Persien ihn eingesetzt hat über dieses Gebiet von Mesopotamien und Syrien, Phönizien und auch das Gebiet von Israel. Das ist eine Theorie, das würde zu Vers 29 passen, im letzten Vers in diesem Kapitel. Zweite Theorie ist, manche Ausleger glauben, dass Darius Kyros selbst war. Dara bedeutet im Persischen so viel wie König. Und ich denke, für uns ist es nicht wirklich so wichtig. Der Daniel weiß es, wer es war, und wir können ihn ja im Himmel fragen, gell, wenn es uns dann noch interessiert. Vers 2. Es gefiel Darius über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, das waren Statthalter, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, unter denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitt. Also David ist wieder in einer totalen Top-Position. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war, der Geist Gottes. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen, also sozusagen als seinen Premierminister, würden wir heute sagen. Vers 5, da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Also die wurden eifersüchtig, die wurden neidisch auf ihn. Kennt ihr das? Diesen Ausländer, diesen Juden. Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor? Gibt es das heute noch in unserer Welt? Ja, natürlich. Und Neid, Eifersucht ist so eine zerstörerische Geisteshaltung. Das dürfen wir nicht zulassen in unserem Herzen. Es ist eigentlich wirklich eine böse Haltung, wenn wir sauer sind, weil jemand anderer was Gutes bekommt. Das ist total böse. Und so beginnt hier so diese politische Wadelbeißerei, würden wir sagen, in Österreich. Die Kollegen haben beschlossen, den Daniel abzuschießen, den politisch auszuschalten. Ja, und was macht man, wenn man politischen Gegner loswerden will? Man sucht nach Schmutzwäsche, genau. Man gräbt nach. Und ich meine, der Daniel, der war 60 Jahre lang Minister gewesen, hat ein hohes politisches Amt. Ich meine, irgendeinen Dreck muss er doch am Stecken haben, oder? Irgendwie Freundelwirtschaft oder so dubiose Geschenkannahmen oder irgendein moralisches Fehlverhalten. Irgendwas muss doch da zu finden sein, oder? In den USA, wenn es an einen Präsidentschaftswahlkampf geht, dann haben die Kandidaten jeweils ein eigenes Team von Anwälten und ihren Leuten, die die Aufgabe haben, in der Vergangenheit des politischen Gegners nach Dreck zu suchen. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen. Es scheint so, dass die alle nicht ganz so sauber sind, gell? Und ich frage mich auch, warum so lächerlich wenig Polizei an der Stelle war im Januar, als das Kapitol gestürmt wurde. Es war eine angekündigte Veranstaltung. Ich frage mich, wollte man da einen Skandal produzieren? Wollte man da einen ungeliebten politischen Gegner ausschalten, da eine Gelegenheit geben? Ich weiß es nicht, aber es kam mir ein bisschen komisch vor, wie ich die Bilder gesehen habe. Da ist ja bei uns bei jeder Dorfdemo mehr an Polizei da. Ich könnte auch denken, in Österreich gab es so vor ungefähr 3 Jahren diesen Skandal um das sogenannte Ibiza-Video, was mit versteckter Kamera gefilmt wurde. Da wurde der damalige österreichische Vizekanzler in eine Falle reingelockt, um den politisch abzuschießen, und das hat auch geklappt. Die Regierung ist zerbrochen. Und ich fand es unglaublich, wie viel diese Leute investiert haben, um den auszuschalten. Da wurde eine Villa in Ibiza angemietet und Flüge bezahlt, und diese Kontaktleute haben über Monate hinweg da Beziehungen aufgebaut zu nahestehenden Leuten, um das einzufädeln, und Schauspieler, die angeheuert wurden. Also hat richtig Geld gekostet, war ein richtig großer Aufwand. In Deutschland ist so eine beliebte Version, in den Dissertationen von politischen Gegnern zu wühlen und die durchleuchten zu lassen, gell? Wir nennen das dann die Plagiatsaffären. Da muss auch schon der eine oder andere abtreten. Und scheinbar, wenn es um Macht geht, ist kein Aufwand zu groß, um den Gegner auszuschalten. Und das versuchen sie hier bei dem Daniel. Und ich finde das so hammerhart hier im Kapitel 5 weiter, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtigkeit bei ihm zu finden war. Boah, was für ein gewaltiges Lebenszeugnis der Daniel hatte. Eine ganze Berufskarriere, 60 Jahre im öffentlichen Dienst, 60 Jahre ein Regierungsamt, und das ist das Zeugnis. Er war treu, er war fleißig, er war gut, absolut integer. Das ist das Erste, was wir von Daniel lernen können. Können die Leute das über dein Leben, über dein Berufsleben sagen, wenn sie nachgraben würden? Zumindest seit du Jesus nachfolgst. Ist es das Zeugnis über deinem Leben? Paulus schreibt an Titus, ein Aufseher, das heißt ein Ältester, ein Leiter in der Gemeinde Gottes. Und eigentlich geht es um geistliche Reife, wir alle wollen so sein. Der muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Das heißt, niemand sollte ihm zu Recht was vorwerfen können, irgendwas Falsches, irgendwas Unmoralisches. Die Leute werden schlecht reden, die Leute werden dir was vorwerfen, werden dich vielleicht sogar verleumden oder dich anklagen. Manchmal tun das Leute, weil sie nicht alle Informationen haben und dann irgendwelche Annahmen treffen und dann rumerzählen, oder sie mögen dich nicht oder deine Entscheidungen nicht. Hey, gewöhn dich dran, wenn du ein Leiter bist und Entscheidungen triffst, wirst du es nie allen recht machen können. Und Leute werden reden, und leider gibt es auch in der Gemeinde Jesu auch Leute mit bösartigem Herzen. Wir hatten so ein Pastorentreffen über Videokonferenz, über Zoom, Und ein Bruder hat erzählt, dass ja, jemand aus seiner Gemeinde, der sehr einflussreich ist, auch in der Welt, gesagt hat, ich werde dich und ich werde die Gemeinde zerstören. Warum? Weil er eifersüchtig war, weil ein anderer den Job von ihm bekommen hat. Und ich weiß, mir wollten Leute schon Dinge anhängen, die nicht wahr sind. Ich kann konkret an eine Person denken, nicht aus unserer Gemeinde, keine Angst, aber dem ganzen Dorf, wo wir früher gewohnt haben, schlecht, sehr schlecht über mich geredet hat. Und vielleicht als Klammerbemerkung dazu ein Tipp, halt dich fern von Leuten, die schlecht über andere reden. Hör ihnen nicht zu, stopp sie, vor allem erzähl ihnen nichts. Denn ich kann dir fast garantieren, wenn jemand zu dir schlecht über einen anderen redet, dann wird er auch zum anderen schlecht über dich reden. Das ist die Erfahrung. Das ist eine schlechte Angewohnheit und die hört nicht auf, wenn er aus deiner Gegenwart geht. Also für mich ist da immer eine Warnlampe. Ich sage immer so, dir erzähle ich nichts. Wir können das leider nicht vermeiden. So Dinge passieren. Aber der Punkt ist, es soll nicht wahr sein, wenn die Leute nachgraben und nachforschen. Paulus betete für die Gemeinde, den Thessalonich, 1. Thessalonicher 3, Vers 13, dass der Herr eure Herzen stärken möge, untadelig in der Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater. Also selbst wenn kein Mensch zusieht, vor ihm leben wir, in seiner Gegenwart leben wir. Und die Frage ist natürlich, würde jemand was bei dir finden oder bei mir finden, wenn jemand wirklich nachgraben würde? Gibt es da was in deinem Leben, von dem du hoffst, dass andere es nicht entdecken? Na und wenn das so ist, dann ist es dran, dass du es als Sünde bekennst, als Zielverfehlung, dass du umkehrst und dass du es änderst. Es geht um sein Zeugnis, also unser Zeugnis für ihn und es geht um seine Ehre. Und es ist so eine Freiheit, es ist so eine Lebensqualität eigentlich auch, wenn du niemandem irgendwas vormachen musst und nichts verbergen musst. Einfach so, wie Daniel das vorgelebt hat, einfach integer, authentisch Jesus nachfolgen. Vers 5. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtigkeit bei ihm zu finden war. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Ich wünsche, dass die Menschen das über uns alle sagen könnten. Das Einzige, was wir ihm oder ihr vorwerfen können, ist, dass er Gott mehr gehorcht als den Menschen. Er oder sie ist Gott treu. Er ist bibeltreu und das finden manche Menschen ganz furchtbar. Aber wisst ihr was, das ist okay für mich, dafür lasse ich mich gern beschuldigen. Und jetzt haben sie so eine Idee, wie sie einen Skandal produzieren können. Lass uns weiterlesen, hier im Vers 7. Daraufhin stürzen diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm, König Darius, lebe ewig. Das war so der Standardgruß für die hohen Leute. Keiner wird ewig leben. Ich meine, wir werden alle ewig leben schon, aber Frage ist wo, gell, und wie. Nicht hier in dieser Welt, das ist sicher. König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Löwengrube war so eine Standard-Hinrichtungsmethode der Perser, das ist historisch belegt. Da sagen sie, wir haben uns alle beraten und alle sind sich einig, das wäre eine gute Idee, wenn du diesen Erlass machen würdest. Alle? Das ist natürlich gelogen. Also mindestens der Daniel war nicht dabei, gell? Und es war anders im Persischen Reich als im Babylonischen Reich. Der König Nebukadnezar, der Babylonierkönig, der konnte tun und lassen, was immer er wollte. Der war ein absolutistischer König, der konnte seine Meinung auch ändern und Gesetze ändern, wie er wollte. Aber in Persien war es offensichtlich so, dass ein einmal erlassenes Gesetz nicht mehr geändert werden konnte, also dass selbst der König daran gebunden war. Und der König war ja neu an der Macht, neue Herrschaft, und wahrscheinlich haben sie ihm so eine Säuberungsaktion vorgeschlagen. Dass sie gesagt haben, okay, ein Monat lang darf niemand an irgendjemanden eine Bitte richten, außer an dich, König. Und so kannst du prüfen, wer dir als König loyal ist und wer dir nicht loyal ist. Und diese Troublemaker mit einem rebellischen Herzen, die können wir dann gleich in der Löwengrube entsorgen. Und dann hast du hier einen sauberen Staat, einen sauberen Anfang deiner Regierung und kannst deine Macht festigen. Und der König hat gesagt, oh, gute Idee. Ich meine, wenn ihr das alle denkt. Vers 10, daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Der König ist reingefallen auf ihre Falle. Okay, lass uns sehen, wie der Daniel jetzt damit umgegangen ist. Vers 11. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hat. Was hat Daniel getan? Der hat einfach so weitergelebt wie bisher. Wie vorher. Er betete. Und das Zweite, was wir von Daniel lernen können, ist Beständigkeit. Der hatte gute Angebotenheiten in seinem Leben. Geistliche Disziplinen, sagen wir auch. Und das bringt Stabilität in dein Leben. Das bringt Festigkeit in dein Leben. Also baut von dem Moment eurer Bekehrung an gute geistliche Routinen in euer Leben ein. Tägliche stille Zeit mit Gott. Regelmäßiges Gebet, regelmäßiges Bibellesen und Bibelstudium, regelmäßige Gemeinschaft und Gottesdienstbesuch, regelmäßiges Geben, regelmäßiges Dienen, einen evangelistischen Lebensstil, Wahrhaftigkeit, Rechenschaft. Wir reden hier nicht von Gesetzlichkeit, nee, ist nicht schlimm, wenn du es einmal nicht tust, da ist Gott nicht böse auf dich. Es geht auch nicht um irgendwie religiöse, tote Tradition. Nee, es geht um Beziehung, nicht um Religion. Aber Beständigkeit, das ist wichtig. Baut Beständigkeit in euer Familienleben ein. Und ich predige da zu mir selbst. Ich bin von Natur aus eher ein spontaner Mensch. Aber die Wahrheit ist, ohne Struktur findet das Spontane oft spontan dann auch nicht statt, gell? Und das ist nicht so gut. Das Beständige, das stärkt unser Leben. Ihr wisst, es ist beim Sport so. Einmal im Jahr Sport machen, das wird es nicht so bringen, wie zweimal in der Woche regelmäßig. Wie gesagt, ich predige auch da zu mir selbst. Vielleicht könnt ihr sehen. Ist so mit unseren Ruhezeiten auch. Gott hat uns gesagt, du sollst 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Und ich predige auch wieder zu mir selbst. Ich stelle mich da selbst drunter. Ich habe mal einen Vortrag gehört von so einem Burnout-Experten und der hat gesagt, der Urlaub einmal im Jahr, der bringt überhaupt nichts. Sondern was bringt, ist, dass du regelmäßige Ruhezeiten in deinem Wochenrhythmus einbaust, in deinem Tagesrhythmus. Also wie Gott uns das gesagt hat, 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich ein heiler Rhythmus für uns. Und genauso gilt es auch für unser geistliches Leben. Gottesdienst gehen 2-mal im Jahr zu Weihnachten und zu Ostern, das wird es nicht wirklich bringen. Das wird dich nicht wirklich geistlich stärken, sondern jeden Sonntag. Das ist, was wir tun als Familie. Und wie gesagt, nicht gesetzlich, wenn wir mal nicht gehen, ist nicht schlimm. Aber diese Regelmäßigkeit, diese Konstanz, das macht uns stark. Tägliche stille Zeit mit Jesus in seinem Wort, im Begegnen von ihm lernen, mit ihm reden, im Gebet, das macht uns stark. Und Daniel hat es vorgelebt. Gute Angewohnheit eigentlich, der hat den Morgen mit ihm begonnen und dann mittags hat er sich nochmal bewusst eine Auszeit genommen und sich auf den Herrn ausgerichtet und dann abends hat er den Tag in der Gemeinschaft mit ihm beschlossen. Schönes, gutes Muster. Und wir wissen nicht, wie lange er gebetet hat. Wir wissen nicht, ob das kurz war oder lang. Vielleicht war es relativ kurz. Aber ich sage mal, kurz und knackig, 3-mal am Tag ist besser als eine Gebetsnacht im Jahr. Also wir wollen das lernen, bewusst in seiner Gegenwart zu leben. Er ist da und die Gemeinschaft mit ihm, die bringt Stabilität in unser Leben und Festigkeit und Ruhe in unser Leben. Und wir können viel über Gebet lernen von Daniel hier. Das war seine Gewohnheit erst einmal. Er hat nicht angefangen zu beten, als der Hut gebrannt hat, wie viele das machen. Er war es gewohnt. Er hatte eine demütige Herzenshaltung dabei. Nicht name it und claim it und ich kommandiere Gott herum. Er hat sich niedergekniet, eine Geste der Unterwerfung. Und er betete seine Anliegen, er pries den Herrn. Das heißt, er hat ihn gedankt. Lass uns das nicht vergessen. Ein dankbarer Mensch wird ein positiver Mensch sein, auch ein froher Mensch sein. Du kannst nicht lange danken und loben und preisen und dabei depressiv bleiben. Er hat gebetet nicht nur als Show vor den Menschen, so wie die Pharisäer. Also nur, wenn ich in die Gemeinde gehe, damit die anderen hören und sehen, wie ich bete. Aber er hat es auch nicht versteckt. So dieses Denken, Religion ist ja Privatsache und ich bin so die graue Maus, die auf keinen Fall auffallen will und nur keine Wellen. Nee, der Daniel, der stand zu seinem Glauben, der hatte das Fenster offen, also nicht um gesehen zu werden, aber er hat da nichts zu verstecken gehabt von seinem Glauben. Warum hat er in Richtung Jerusalem gebetet? Das war so die jüdische Tradition. In Jerusalem ist der Tempel gestanden, also jetzt stand er nicht mehr zu der Zeit von Daniel, den haben die Babylonier ja platt gemacht. Und was so die Tradition, vielleicht nach 2. Könige 8, da hat der König Salomo bei der Einweihung des Tempels gebetet und er hat im Prinzip gebetet, Gott, ich weiß, dass du nicht in einem Tempel wohnst, der ganze Himmel kann dich nicht halten, aber dieser Tempel, dieses Haus soll der Treffpunkt sein mit dir. Doch wende dich zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und auf das Gebet und dass dein Knecht heute vor dir betet. Und dann im Vers 46, wenn sie, dein Volk, gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie erzürnst und sie vor den Feinden dahingibst, und ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in das Land des Feindes, in ein fernes oder nahes, Und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, wohin sie gefangen weggeführt waren. Und kehren um und flehen zu dir im Land ihrer Bezwinger, indem sie sagen, wir haben gesündigt und haben uns schuldig gemacht, wir haben gottlos gehandelt. Und sie kehren um zu dir mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie gefangen weggeführt haben. Und sie beten zu dir in Richtung auf ihr Land, das du ihren Vätern gegeben hast, auf die Stadt, die du erwählt hast und auf das Haus, das ich deinem Namen gebaut habe. Dann höre im Himmel der Städte, wo du thronst, ihr Gebet und ihr Flehen und schaffe ihnen ihr Recht und vergib deinem Volk, worin sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Vergehen, mit denen sie sich gegen dich vergangen haben und lass sie Erbarmen finden vor ihren Bezwingern, dass die sich über sie erbarmen. Daniel, dreimal am Tag kniet er auf seinen Knien nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Vers 12, da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Warum? Weil sie gewusst haben, dass es seine Angewohnheit ist. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes. Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jeder Mann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, das Wort ist umstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, einer von diesen Ausländern, die du da angeheuert hast, schenkt weder dir, König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Das war eine unwahre Verleumdung. Wahr war, dass der Daniel dreimal am Tag gebetet hat. Das war bekannt, deswegen haben sie auch die Idee für diese Aktion bekommen. Aber die Schlussfolgerung und das, was sie da impliziert haben, war natürlich völlig falsch. Daniel hat den König nicht gering geschätzt. Er hatte kein rebellisches Herz gegen ihn, im Gegenteil. Und auch der König hat den Daniel geschätzt. Vers 15, da missfiel es dem König, als er diese Sache hörte, sehr. Und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Hat sich wahrscheinlich mit seinen Anwälten beratschlagt, mit den Gesetzeskundigen, versucht irgendein Schlupfloch zu finden, um dieses Gesetz noch ändern zu können. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König, wisse König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, verändert werden darf. König und Daniel saßen in der Falle. Darius war nicht so ein absolutistischer König wie der Nebukadnezar. Der konnte sich nicht übers Gesetz stellen, der musste das Gesetz vollziehen. Sonst wäre er vielleicht selber zur Verantwortung gezogen werden, zumindest wenn die Theorie stimmt, dass Darius so ein Unterkönig war über ein Teilgebiet des Persischen Reiches und dem großen König Kyros verantwortlich war. Vers 17, dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel, also noch bevor sie ihn reingeworfen haben, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Wow, was für ein Zeugnis von deinem Chef, ha? Der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, das war der Ruf von Daniel. Ohne Pause, ohne Kompromiss, selbst wenn es Konsequenzen hat. Wow. Beschreibt es deine Herzenshaltung? Beschreibt es deine Lebenseinstellung, dein Leben, dass du Gott ohne Unterlass dienst, ohne Pause, so wie diese drei Freunde zu Nebukadnezar gesagt haben im Angesicht des Feuerofens, ob Gott, dem wir dienen, ob er uns retten wird vor der Hinrichtung oder nicht. Du sollst wissen, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor deinem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Wir dienen und beten den Herrn allein an. Wir beugen uns nicht vor deinen Götzen. Punkt. Wie gesagt, wir leben geistlich gesehen in Babylon, in der Höhle des Löwen, in der Welt, wo Staaten sich für souverän halten, wo Menschen sich stolz von Gott und seinem Wort emanzipieren, wo die Ehe umdefiniert wird, wo Mord an ungeborenen Kindern als Errungenschaft dargestellt wird und dann diese ermordeten Kinder verwertet werden und Impfstoffe auf Zellen von abgetriebenen Babys, Zelllinien muss ich korrekt sagen, gezüchtet werden, wo ungeborenes menschliches Leben schlechter geschützt ist als ungeborene Tiere, wo christliche Moral durch die Europa groß geworden ist eigentlich, wo die über Bord geworfen wird, wo deine Vorgesetzten von dir Kompromisse verlangen, dass du irgendwo ein bisschen lügst oder betrügst für sie, wo gottlose Gesetze erlassen werden, wo Medien gottlose Botschaften verbreiten, wo in den Schulen, vielleicht zumindest in manchen, Unmoral gelehrt wird im Aufklärungsunterricht und als Tatsache gelehrt wird, dass du irgendwie so ein aufgewachsener Affe bist, also Evolutionstheorie, als Ideologie, wo du ermutigt wirst, kritisch und autonom zu denken, so völlig selbstbestimmt, diese stolze Haltung, wo sie vielleicht sogar versuchen, dich zu zwingen, mitzumachen oder Gottlosigkeit mitzufinanzieren, die Menschen zerstört, wo Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit zunehmend eingeschränkt wird. Das ist so, wir leben. Und in dieser Welt, in dieser Höhle des Löwen, werden wir immer wieder mal gegen den Strom schwimmen müssen, um Gott treu zu sein. Und das kann manchmal auch kostspielig werden. Manchmal wirst du zu deinen Freunden oder zu deinen Kollegen sagen müssen, hey, Jungs, sorry, aber da kann ich nicht mit, da mache ich nicht mit. Oder wenn die Freundin sagt, schlaf mit mir, hey, sorry, ich muss jetzt gehen. So wie Josef. Oder vielleicht, wenn dir der Chef irgendeine Anweisung gibt, die unmoralisch ist, dass du es sagen musst wie der Apostel, hey, sorry, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vielleicht feuert er dich dann vielleicht nicht. Vielleicht hat er mehr Respekt vor dir danach. Auch das ist Erfahrung. Ich hatte einen Freund in Österreich, der hat so im Baugewerbe, war der Ingenieur und der hat damals einen Riesenskandal ins Rollen gebracht, weiß nicht, ob AKH-Skandal, allgemeine Krankenhaus in Wien, wo das gebaut wurde, mit Bestechungen und alles Zeug, was da läuft. Und ja, er war halt so ein eigentlich recht kleiner Fisch, der gesagt hat, ich mache nicht mit. Und durch ihn ist das dann alles aufgefallen und also riesen Sache, hat eine Zeit lang Polizeischutz gebraucht und musste irgendwo wohnen, an einem unbekannten Ort, also eine Riesensache, aber er war Christ und er hat gesagt, nee, sorry, läuft nicht, mache ich nicht. Hat ihm viel gekostet. Aber am Ende hatten Leute auch viel größeren Respekt vor ihm und haben ihn Verantwortung übertragen, weil sie wussten, dem kann ich vertrauen, dem Kerl, der ist ehrlich. Also es kann in die oder in die Richtung ausgehen, vielleicht manchmal beides zusammen. Aber es ist die Realität in dieser Welt. Vielleicht müssen wir sogar manchmal bei schulischen Forderungen oder staatlichen Forderungen sagen, hey, sorry, läuft nicht. Ich will der beste Staatsbürger sein, ich will der Stadt Beste suchen, ich will der Schule Beste suchen, ich schätze das Grundgesetz, ich versuche eigentlich alle Gesetze so gut ich kann zu halten, auch die ich nicht besonders mag. Ich versuche, ein aktiver, engagierter Bürger zu sein, ein Segen zu sein. Aber wenn ihr von mir was verlangt, was gegen den Sinn Christi ist, was gegen Gottes Wort ist und sein Herz ist, hey, sorry, da kann ich nicht mitmachen. Da muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann wirst du dich nicht beliebt machen. Dann musst du die Konsequenzen tragen. Vielleicht irgendeine Strafe bezahlen oder gepfändet werden oder dass dein Kind nicht im Kindergarten gehen darf oder dass du zumindest runtergeputzt wirst, ausgelacht wirst, vielleicht deinen Job verlierst, wenn es ganz schlimm kommt in unserem Land, dass du Freiheit verlierst als Gewissenshäftling. Denk nicht, dass das in Deutschland heute nicht passiert. Diese total Wehrdienstverweigerer wurden, glaube ich, so bis in die 70er Jahre eingelocht. So in den letzten Jahren waren es mehr Leute, die die Zwangsgebühren für den Rundfunk, die GEZ, aus Gewissensgründen verweigert haben. Aber diese Dinge kommen vor. Wir sind Gott treu, egal. Und mein Eindruck ist, dass die Spannungen eher größer werden. Ich meine, je mehr sich unser Land und die EU von diesen christlichen Grundwerten, von dieser christlichen Moral entfernt, die eigentlich Europa groß gemacht hat, die uns die Menschenrechte gebracht haben und politische Korrektheit wichtiger wird als Wahrheit und Materialismus wichtiger wird als Ethik, ja, desto größer werden diese Spannungen werden. Ganz ehrlich, das ist die Welt, in der wir leben. Rechnet damit. Und rechnet damit, dass wir dann Fremdkörper sind in dieser Welt. Irritierend für die Menschen, für das System, mit unseren Werten und mit unserem Jesus. Und die sind eher nicht gewohnt, dass jemand Nein sagt zu ihnen. Die reagieren möglicherweise gereizt. Könnte passieren. Und deswegen ist es wichtiger mehr denn je, dass wir eine starke Beziehung mit Jesus bauen und dass wir diese geistlichen Disziplinen in unserem Leben einüben und dass wir starke geistliche Gemeinschaft miteinander bauen, dass wir geistig wachsam sind. Es ist wichtig, dass wir miteinander stehen in diesen Zeiten. Und nee, das sehen wir in Ländern, wo wirklich Christenverfolgung ist. Also ich meine, bei uns ist ja vielleicht Jammern auf sehr hohem Niveau. Ne? Also was uns droht, ist ja ein Witz im Gegensatz zu dem, was Geschwister von uns in der Welt jeden Tag durchmachen, die gefoltert werden und umgebracht werden und wo Familien auseinandergerissen werden und furchtbare Dinge, die da passieren. Das ist Realität für hunderte Millionen Christen heute. Vers 18. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt, also Deckel drauf. Und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Darauf ging der König in seinen Palast und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen. Und sein Schlaf floh von ihm. Wahrscheinlich wurde er von seinem schlechten Gewissen geplagt. Vielleicht hat er sich über seine eigene Feigheit geärgert. Hey, was habe ich da getan? Ich habe hier den Daniel geopfert, um meinen eigenen Hals zu retten, meinen eigenen Ruf zu retten. Habe ich meinen treuesten Mitarbeiter aufgeopfert, um meine Position zu halten. Warum bin ich diesem offensichtlichen Unrecht, war offensichtlich diese Intrige nicht widerstanden? Vielleicht hat er schon getrauert um den Daniel. Auf jeden Fall hat er nicht geschlafen. Hattest du schon mal eine schlaflose Nacht wegen der schlechten Entscheidung, die du getroffen hast? Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen gerettet? Also er hatte jetzt nicht den größten Glauben gehabt, der König. Also scheinbar hat es die Tradition gegeben in Persien, wenn ein zu Tode Verurteilter die Nacht in der Löwengrube überlebt hat, dass er dann begnadigt wurde. Vielleicht haben sie es als Zeichen gesehen dafür, dass der unschuldig verurteilt wurde. Da redete Daniel mit dem König: König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Das Video würde ich gerne mal sehen. Den Engel da in der Löwengrube, so mietz, 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 wie er den Löwen das Maul zuhält. Das war ein cooles Erlebnis. Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch an dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr. Gott hat den Daniel übernatürlich beschützt. Und das darf ich auch dir zu sagen. Gott ist bei dir in deiner Löwengrube, in der Höhle des Löwens, was immer das für dich ist. Gott ist bei dir, auch wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du vielleicht ungerecht bestraft wirst oder verfolgt wirst, vielleicht sogar in irgendeiner Form, weil du Gott treu bist. Gott ist bei dir. Aber er hat den Daniel nicht vor der Löwengrube bewahrt. Er hat uns auch nicht versprochen, dass er uns immer bewahren wird, vor allem Bösen. Dass wenn wir uns zu ihm bekehren, dass es uns immer gut geht und es immer einfach sein wird und bequem sein wird und alles easy. Hat uns eigentlich das Gegenteil versprochen, gell? Deswegen dürfen wir solche Dinge auch nicht predigen. 2. Timotheus 3 heißt es: Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist so eine Verheißung, die wir haben, die wir nicht so gerne in Anspruch nehmen und proklamieren, gell? Aber so ist es. Zumindest, dass die Leute ab und zu mal den Kopf schütteln über dich oder dich belächeln und vielleicht ausgrenzen. Ich meine, für viele Christen bedeutet das viel, viel Schlimmeres. Wenn wir gottesfürchtig leben, werden die Menschen dann und wann mal irritiert sein von uns in dieser Welt. Das ist sicher. Und wenn das nicht so ist, dann musst du dich vielleicht fragen, wie konsequent du für Jesus lebst in dieser Welt. Also Gott hat auch nicht alle Nachfolger von ihm in der Löwengrube gerettet, wie den Daniel. Wenn wir an das Römische Reich denken, viele Christen sind in der Arena gestorben als Löwenfutter, weil sie sich geweigert haben, den Kaiser als Gott zu verehren. Hey, nur Gott ist souverän, nicht irgendein König, irgendein Mensch, irgendein Staat, nur Gott. Aber immer war er bei ihnen, das wissen wir. Siehe Stephanus, Apostelgeschichte, Kapitel 7. Wir sind nie allein, egal was. Und der Rest liegt in seiner Hand, ob er uns rettet vor der Löwengrube oder in der Löwengrube oder durch die Löwengrube. Wir wissen, letztendlich wird er uns alle aus dieser Löwengrube retten. Selbst aus dem Grab, wo der Stein drauf liegt, wird er uns retten und uns in seine Herrlichkeit aufnehmen. Jesus hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das Leben hier ist kurz. Auch unser Leiden hier ist kurz. Wir werden bald in der Herrlichkeit sein mit ihm für alle Ewigkeit. Und was wir noch lernen können von Daniel hier, Daniel war auch ein Zeugnis für Gott in seiner Rettung. Ich meine, versetz dich mal in seine Situation. Wurdest verleumdet, dein Arbeitgeber, dem du treu warst, hat dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, direkt hier in das Maul der Löwen, hier zu den Löwen, in die Grube, Deckel drauf, alles zugemacht. Wow, Gott hat dich bewahrt. Aber was wären so deine Gefühle diesem König gegenüber gewesen am nächsten Morgen, wenn er so den Deckel aufmacht und fragt, Daniel, lebst du noch? Oder bist du schon verdaut? Was wären so eure Gedanken, eure Gefühle gewesen? Ah, du hast dieses Urteil unterschrieben. Feiger Waschlappen, um deinen Ruf zu retten. Denkst du, du wärst ein bisschen sauer gewesen? Vielleicht so ein bisschen wenigstens? Wärst du nachtragend gewesen? Wären deine ersten Worte Segensworte gewesen für den König? Ich finde das interessant hier. Wir sehen hier keine Spur von Bitterkeit bei Daniel. Hat er offensichtlich vergeben? Hat er vielleicht sogar Barmherzigkeit für den König? Ich denke an Jesus, der für seine Verleumder und für seine Mörder gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich denke an Stephanus, der für seine Mörder gebetet haben, während sie ihn gesteinigt haben. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wow, das ist übernatürliche Gnade. Daniel hat Gott vertraut. Wie gehst du mit Menschen um, die dir Unrecht angetan haben? Wenn das passiert, wenn es noch nicht passiert ist, wird es passieren. Jesus hat gesagt, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Liebe ist eine Einstellung, eine Entscheidung, genauso wie Vergebung eine Entscheidung ist. Das Unrecht nicht entgegenzuhalten, dich so zu behandeln, als hättest du es nicht getan. Und das Gebet für die, die dir Unrecht angetan haben, ist der Schlüssel für ein weiches Herz. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Möge Gott auch uns vor Bitterkeit bewahren. Vers 25, und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. War leider eine furchtbare Tradition damals, die haben die ganze Familie mit diesen Männern ausgelöscht. Die Idee dahinter war, dass die Kinder sich nicht mal rächen können an dem König dafür, dass er den Papa hingerichtet hat, oder dass die Familie nicht irgendeine Rebellion anzetteln, mal irgendwie Probleme bereiten. So den eigenen Allerwertesten retten und sichern, das hatte Priorität vor Wahrheit und vor Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. So tickt die Welt leider. Aber bei uns und in Gottes Reich sollte es anders sein. Und die Löwen waren hungrig. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalmten alle ihre Knochen. Furchtbar. Lektion für uns ist hier, du sündigst nie allein. Du sündigst nie isoliert. Du kannst nie sagen, ach ja, ist ja meine Sache und was ich mache, geht ja niemandem was an und betrifft ja nur mich. Nee, nee. Seht hier, ganze Familien gehen hier, weiß nicht, den Bach runter, den Schlund der Löwen runter. Deine Sünde hat Auswirkungen auf deine Familie, auf deine Gemeinde, vielleicht auf mehr Menschen, als du dir vorstellst in dem Moment. Genauso hat deine Treue Auswirkungen auf deine Familie und deine Gemeinde. Wir sind gemeinsam nur so stark, wie jeder Einzelne stark ist im Herrn. Und so kannst du die, die du liebst, schwächen oder du kannst sie stärken. Auch deswegen ist es wichtig, dass wir treu sind, dass wir stark sind, dass wir integer sind in unserer Nachfolge. Lass uns schnell noch die letzten Verse lesen hier. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, also in seinem ganzen Reich. Euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Also wieder mal hat der Herr die Ehre bekommen durch das Leben, durch das Zeugnis von Daniel, diesem treuen alten Mann. Das könnte man als Überschrift über sein Leben schreiben. Treu. Von den Teenagerjahren bis in seine 90er vielleicht. Möge das die Überschrift über unserem Leben sein. Treu. Dass der Herr mal sagt, du guter und treuer Knecht. Das wollen wir hören. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros, des Persers. Ansehen und Respekt und ein Zeugnis für den Herrn, das kommt nicht durch die Abwesenheit von Leid in unserem Leben. Ja, manche predigen das. Ach, wenn du nur Glauben hast, dann wirst du immer gesund und vor allem reich und wohlhabend und so sein. Und dann sagen sie, ja, wenn die Leute das sehen, dann werden sie sich zu Gott bekehren. Nee, dann werden sie neidisch werden, wahrscheinlich eher und eifersüchtig. Ah. Nicht, weil wir Christen immer gut drauf sind und immer reich sind und gesund sind. Respekt und Ansehen, das kommt durch Integrität und durch Treue und Beständigkeit, egal was passiert. Also lasst uns dafür beten. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Vorbild, das uns Daniel gegeben hat. Aus deiner Kraft, seiner Treue für dich. Und Herr, ich danke dir für all das, was wir lernen dürfen aus diesen Lektionen hier. Und Vater, ich vertraue darauf, dass du es uns persönlich gemacht hast, was es für uns bedeutet, wo wir vielleicht Entscheidungen treffen müssen und unser Denken oder unser Leben ändern müssen. Oder Herr, dass du uns ermutigst, du bist derselbe Gott, der bei Daniel war, der bist du auch bei uns. Jesus, du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und so beten wir, Herr, dass du auch uns füllst mit deinem Geist, dass du uns stärkst, dass wir diesen Lauf, wie der Paulus es genannt hat, diesen Lebenslauf, diesen Weg zu dir nach Hause gut vollenden können und mit einem starken Zeugnis und mit Treue zu dir. Dafür segne uns und dazu stärke uns, Gott. In Jesu Namen. Amen.